Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast, Folge 206.
Wir starten mit einer neuen Folge von der Audiobeweis. Heute wieder mal als Videopodcast. Daher herzlich willkommen, werte Zuseherinnen und Zuseher. Und ich freue mich, dass ich heute zwei Sky-Experten begrüßen darf. Zum einen Andi Herzog, Co-Trainer von Jürgen Klinsmann beim südkoreanischen Nationalteam. Grüß dich, servus.
Hallo, servus.
Schön, dass du da bist auf Heimatbesuch. Und Alfred Tata, servus.
Hallo, Otto.
Andi, hab's angesprochen, Co-Trainer südkoreanisches Nationalteam. Seit wann bist du in Österreich? Warst du am Sonntag schon bei uns als Experte im Studio tätig? Wie schön ist es, wieder daheim zu sein?
Es ist immer schön, wenn du wieder zu Hause bist. Ich freue mich immer, wenn ich nach Korea komme oder wenn wir wieder einen Lehrgang haben, weil die Spiele und das Training mit den Jungs macht extrem viel Spaß. Und jetzt haben wir zum Glück in den letzten Spielen nicht nur gut gespielt, sondern auch Siege errungen. Und das macht es dann alles ein bisschen einfacher.
Ja, es gab ein 4:0 gegen Tunesien und dann, glaube ich, noch ein 6:0 gegen Vietnam.
Richtig, ja.
Also sehr erfolgreich. Was waren so die Haupterkenntnisse aus diesen zwei Testspielen?
Ja, wir haben schon eine gute Mannschaft, das ist klar. Es waren jetzt einmal fast alle an Bord. Ein, zwei wichtige Spieler haben halt noch gefehlt, aber trotzdem haben wir eigentlich schon im März im ersten Lehrgang richtig gut gespielt. Der Juni war schlecht, da haben uns einige Spieler gefehlt. Aber jetzt geht es halt im November mit der WM-Qualifikation los. Dann haben wir im Jänner startet der Asian Cup. Umso wichtiger war es halt jetzt, dass wir mit einem richtig guten Gefühl und auch mit einer Vorahnung oder mit einem Die Spieler wissen noch besser, was wir von ihnen wollen. Wir erkennen die Spieler wieder ein bisschen besser und das ist halt schon für die nächsten Aufgaben extrem wichtig. Es ist immer die ersten zwei Lehrgänge, wenn du in ein ganz neues Land kommst, wo du die Mentalität nicht so kennst, wo die Spieler nicht genau wissen, was die Trainer für Philosophie haben. Das dauert ein bisschen, aber nichtsdestotrotz sind wir jetzt glücklich und hoffen, dass alle Mann an Bord bleiben, dass fit bleiben. Dann haben wir eine richtig gute Mannschaft beieinander.
Alfred, seit Andi beim südkoreanischen Nationalteam tätig ist, wie viel setzt du dich mit der südkoreanischen Nationalmannschaft auseinander? Wer sind so die Stars, die man kennt? Heung Min Song natürlich.
Naja, das, was mein Hauptanalysefeld ist die österreichische Bundesliga und als Super Donnerstag-Experte bei der Europa League natürlich auch dieser internationale Bewerb. Also mit Asien bzw. Südkorea.
Hast nicht viel Berührungspunkte.
Genau so ist es, aber ich habe einige Fragen an dich, die mich sehr interessieren.
Nur zu.
Also zum Beispiel, du sagst, du bist ja auch viel auch in Europa unterwegs, weil viele Spieler, du hast schon einen genannt, in europäischen Ligen spielen. Wie ist das, wenn du also zu den Spielen fliegst, beobachtest du dann die Spieler, wie sie Leistung bringen etc.? Hast du auch persönlichen Kontakt? Wie ist denn dieser Aufwand für dich zu bewerkstelligen und wie viele sind da eigentlich in dem Rahmen, die du?
Ich glaube, es ist schon schön, wenn du jetzt nicht nur oben sitzt im Stadion und den Spieler siehst, dass du halt siehst, wie er drauf ist, welcher körperlichen Verfassung er ist, wie ist er in welcher Form ist er, sondern dass du mit ihm sprechen kannst, vor dem Spiel oder nach dem Spiel. Und da muss ich ehrlich sagen, da macht es vor allem in England alles ein bisschen einfacher, wenn ich gemeinsam mit Jürgen Klinsmann reisen tue, weil da stehen wir bei jeder Mannschaft vor der Kabinentür, da der dir sagen, die Herzog Allah nie und nimmer runter dürfen. Und darum, in Deutschland ist es wieder ein bisschen anders. Da habe ich natürlich auch mehr Bezug dazu, weil ich jahrelang in Deutschland gespielt habe. Aber es ist total unterschiedlich. Wir reden jetzt über Min Jae Kim von Bayern München oder über einen Sonny bei Tottenham Hotspurs. Und dann haben wir einen jungen Mittelstürmer gehabt bei Celtic Glasgow. Da war Kilmarnock gegen Celtic Glasgow und ich bin halt auf der Tribüne gestanden und habe ihn vorher nicht begrüßen können. Und dann habe ich halt während dem Aufwärmen, wie es reinkommen, war er leider nur Ersatz da an. Habe ich runtergeschehen und der hat dann raufgewunken und habe ich richtig gesehen, der Junge, was der für Freude hat, dass er gesehen hat, dass einer seiner Trainer von der Nationalmannschaft da ist. Und das freut mich dann schon auch, dass so ein gegenseitiger, weißt du, näher kennenlernen, ein Bezugspunkt da ist. Und da lebst du auch dann bei den Spielen mit. Also ich schaue mir nicht nur die Spiele an, wie vielleicht, was die Trainer machen, wie man gewisse Situationen verteidigt oder was für Ideen gibt in Offensive, sondern ich bin dann schon auch, ist eh logisch, wenn die Spieler spielen, bin ich dann schon richtig parteiisch. Ist zwar jetzt nicht unsere Nationalmannschaft, aber da helfe ich dann schon zu der Mannschaft, wo dann der Koreaner spielt und drücke natürlich feste Daumen, dass ihnen was gelingt. Weil ich weiß, bei einem 20-, 21-Jährigen aus eigener Erfahrung, wenn du weißt, dass einer vom Nationalteam von da ist, dich beobachtet, wenn der ein gutes Gefühl hat und weiß, okay, der hat jetzt gesehen, dass ich wirklich was drauf habe, dann ist das für mich auch leichter, wie wenn ich jetzt einen Spieler beobachte, der vielleicht einen schlechten Tag erwischt hat.
Ja, jetzt hast du es erwähnt, du bist mit Jürgen Klinsmann dann auch teilweise unterwegs auf Reisen, beobachtest Spieler. Wie genau können wir uns da die Zusammenarbeit vorstellen? Es gibt ja dann auch immer wieder so Art Blöcke, möchte ich das jetzt benennen, wo dann eben zwei Einsätze vom Nationalteam sind. Da seid ihr dann in Südkorea, Jürgen Klinsmann öfters als du. Aber wie genau sieht da die Zusammenarbeit aus? Wie teilt ihr euch die Aufgaben auf?
Ja, ganz normal sind ja nicht nur wir zwei, wir haben in Korea in Turi Cha. Sein Vater Bumkun Cha, damals bei Eintracht Frankfurt mit Bruno Petze, ist auch ein Assistenztrainer seit neuestem, der spricht perfekt Deutsch, der ist in Frankfurt aufgewachsen, ist gleichzeitig ein Dolmetscher, weiß die koreanische Mentalität in- und auswendig und der ist auch ganz ein wichtiger Bezugspunkt für uns. Und wir haben natürlich so viel wie möglich Kontakt, dass wir alle Informationen über unsere Spieler bekommen. Jetzt sind gerade Anfang September sind wieder zwei junge, sehr hoffnungsvolle Spieler nach Europa gewechselt, einer zu Stoke City, der andere zu Midtjylland. Und da ist jetzt halt auch meine Aufgabe, dass ich so schnell wie möglich über die noch mehr Bescheid weiß, ob die wirklich dann auch jetzt vielleicht im Jänner interessant werden könnten für unser Nationalteam. Also es gibt jetzt nicht nur, wenn ich zum Sonne hinfahre, zu Tottenham Hotspur, da weiß ich, das ist einer der besten Spieler in der Premier League. Man muss ja schauen, die Jungen, wie sie die entwickeln, brauchen die ein bisschen Hilfe. Dann sage ich, wenn es irgendwas braucht in Europa, mich könnt ihr jederzeit anrufen, weil ich sitze in dem Flugzeug und bin in 2 Stunden bei euch. Also ich bin ja nicht nur Trainer, sondern auch irgendwie ein Bezugspunkt, wenn es einmal nicht so gut läuft, dass wir jederzeit anrufen können, dass ich einer hilft, auch ob das jetzt privat ist oder sportlich, das macht es keinen Unterschied.
Lee von Paris Saint-Germain haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt. Wie oft warst du schon dort? Ihn beobachten, wobei beobachten musst du ihn wahrscheinlich gar nicht so viel, weil ist ein herausragender Spieler, dem sicherlich die Zukunft auch gehört.
Absolut, ich habe ihn letztes Jahr beobachtet bei Mallorca gegen Atletico Bilbao. Da war er der beste Mann am Platz. Also der hat 90 Minuten, obwohl er viel trippelt, keinen Ball verloren, hat er Dynamik nach vorne und jetzt bei den letzten zwei Spielen auch überragend. Es hat schon einen Grund, warum Paris Saint-Germain, glaube ich, 25 oder 30 Millionen Euro für ihn ausgegeben hat. Wir haben am Anfang geglaubt, dass es relativ schwer wird, weil die haben gehabt Ousmane Dembélé, Mbappé, dann im Sturm Kolo Muani, dann den Ramos, den Portugiesen, aber in der jetzigen Form, und vor allem darf man eins nicht vergessen bezüglich Südkorea, da waren jetzt die Asian Games und die hat Südkorea gewonnen. Das bedeutet so für die Generation, für Kang In Lee, dass er nicht zum Militär muss. Und das ist für die jungen Spieler eine Befreiung, weil das ist normalerweise eine Karriereunterbrechung von gut 1,5 bis 2 Jahren, wenn der jetzt bei Paris Saint-Germain spielt und 25 Jahre wird und hat das, entweder muss er bei den Olympischen Spielen eine Medaille holen oder die Asian Games gewinnen, was ihnen jetzt gelungen ist. Sonst müssten sie einrücken bis zum 25., 26. Lebensjahr. Das heißt, er spielt bei Paris Saint-Germain. Wäre vollkommen wurscht. Mit 25 muss er zurück in die K-League, muss er 10, 15 Spiele spielen, damit er berechtigt ist, dass er in der Militärmannschaft dann 18 Monate spielen kann. Also jetzt kannst du dir das vorstellen, von Champions League Paris Saint-Germain, Paris Saint-Germain gegen Barcelona, Manchester United, spielst dann bei Kim Jeon in der 2. Liga gegen irgendeinen anderen Verein und das ist dann schon für eine Karriere ein richtiger Knacks. Und umso wichtiger war für die Spieler jetzt im September, dass sie das gewonnen haben und wir haben halt auch im Juni und auch in den September-Lehrgängen extrem viel Rücksicht auf diese Spieler nehmen müssen. Durch das haben wir im Kader auch immer wieder ein bisschen herumgeschoben, dass wir die auch unterstützen und zum Glück ist alles gut gegangen.
Alfred, unglaublich komplex das Ganze. Nicht sehr einfach zu verstehen. Verstehst du es? Kannst du das Ganze nachempfinden? Was hältst du davon?
Na schau, betrachten wir die österreichische Nationalmannschaft mit Ralf Rangnick. Ja, der hat jetzt einen neuen Spirit, wenn man das so übertrieben sagen will, implementiert. Wobei er natürlich aber die österreichische Mentalität ja gut kennt, weil er auch lang in Salzburg gespielt hat, ein Deutscher ist, Nachbarschaft etc. Er weiß, was er in Österreich zu erwarten hat. Der Andi hat das Zauberwort vorhin genannt, was Südkorea betrifft. Du kommst als Europäer in dieses Land und musst erst die Mentalität verstehen. Und deshalb ist meine Frage an dich, wie ticken die Südkoreaner?
Ticken oder kicken?
Nein, kicken auch, aber jetzt
einmal. Kicken tun sie richtig gut.
Bleiben wir mal beim Kicken.
Nein, es ist schon ein extrem freundliches Land, also freundliche Menschen, total sauber, also man fühlt sich richtig wohl, aber es ist halt schon, es ist ein Unterschied, ich war in Amerika, zwischen amerikanischer Mentalität zu Europa ist schon ein Unterschied, aber dann zu einer koreanischen Mentalität ist auch noch ein bisschen Unterschied, also sie sind sehr, sehr arbeitsintensiv, Die arbeiten alle zwischen 12 und 15 Stunden am Tag. Wirklich ein Wahnsinn. Normale Arbeiter. Nein, wir haben halt da schon ein bisschen die europäische Mentalität, weil ich finde, man muss schon hart arbeiten, aber dann musst du einmal abschalten auch wieder, damit du dann auf die wichtigen Dinge fokussiert bist. Ne? Aber wie gesagt, es war eine Kennenlernphase, wo das eine oder andere noch nicht so gut geklappt hat. Aber das Wichtigste ist jetzt, dass die Spieler richtig mitziehen bei der Philosophie von Jürgen, und der gibt ihnen auch viel Freiheiten. Und das war am Anfang auch so ein bisschen die Frage, können sie damit umgehen oder nicht, aber da brauchst du bei Koreanern keine Angst haben, dass die da irgendwie Schindluder treiben würden. Also die sind total fokussiert auf den Fußball, total ehrgeizig, und wie gesagt, da sind 3-4 Spieler dabei, die sind absolut top.
Ja, und jetzt geht es dann für dich weiter. Im November gibt es schon die WM-Qualifikationsspiele, Singapur zu Hause und dann in China. Was sind da die Erwartungen? Und dann geht es ja gleich weiter im Jänner mit dem Asia-Cup in Katar.
Ja, also jetzt geht die WM-Quali los. Da gibt es aber 3 oder 4 verschiedene Quali-Stufen. Da kommt es dann darauf an, ob es bei der dritten Quali-Gruppe, also bei der Qualifikationsrunde Gruppensieger wirst. Dann wärst du schon fix qualifiziert. Wenn du nur Zweiter wirst, kommst du wieder in die nächste Runde. Also ist alles ganz anders wie in Europa. Das ist für uns auch alles ziemlich neu. Was sich nicht ändert, ist, du musst erfolgreich sein. Als Trainer musst du erfolgreich sein. Jetzt haben wir ein Heimspiel gegen Singapur, da sind wir ganz klarer Favorit. Durch das war das Spiel gegen Vietnam auch wichtig, weil da haben wir von Beginn an den Gegner richtig unter Druck gesetzt, haben es dann auch ganz klar geschlagen. Und dann geht es nach China. Da wollen wir natürlich auch gewinnen, aber in den letzten Spielen hat man schon gesehen, dass die Chinesen eine eigene eine gewisse Härte, sagen wir es einmal so, vor allem bei Heimspielen an den Tag legen, und wir haben halt die besseren Einzelspieler, müssen als bessere Mannschaft auftreten, dann werden wir das Spiel gewinnen. Aber wie gesagt, das ist für mich auch alles Neuland. Nicht? Man tut so viel wie möglich beobachten, nicht nur die eigenen Spieler, sondern auch die Gegner, dass du weißt, wo können sie uns wehtun, wo haben wir Möglichkeiten, dass wir das Spiel entscheiden und gewinnen. Und das ist halt jetzt dann die Arbeit, die ich nicht nur in Korea mache, sondern auch viel zu Hause.
Und wie ist da die Ansprache zum Team im Vorfeld von so einem Bewerbsspiel? Der Jürgen redet der Englisch oder wie funktioniert
das? Der Jürgen spricht Englisch. Englisch.
Die verstehen alle Englisch?
Nein, er spricht Englisch. Viele verstehen es, aber die meisten aus der koreanischen Liga noch nicht so. Und dann haben wir eben Duri Cha oder einen Dolmetscher, der das auch richtig gut übersetzt. Aber es ist halt schon so, in Amerika, die Ansprache von Jürgen, ich bin hinten gesessen als Assistenztrainer, bist entspannt, weil der Cheftrainer macht die Mannschaft richtig heiß mit ein paar taktischen Schwerpunkten. Und da war ich oft so, dass ich sage, ja, ich war bereit, ich könnte dort spielen gegen Italien oder gegen Deutschland, da bist du wirklich, stehst unter Strom. Und genauso ist es jetzt bei der Ansprache von Jürgen, aber es kommt dann halt ein bisschen ein Dolmetscher dazu, der das auch sehr, sehr gut macht, aber die Gefahr ist halt, dass dann nicht dieses Temperament und die Schärfe vom Cheftrainer verloren geht. Aber bis jetzt klappt es ganz gut.
Ja, hört sich alles wirklich äußerst spannend an. Und dann beim Asia-Cup. Südkorea gehört zu den Favoriten. Den vorerst letzten konnte überraschend Katar gewinnen. Ja. Wie sieht es da aus? Was sind da die Erwartungen? Was sind da auch die Zielsetzungen?
Wir wollen gewinnen. Wir fahren dorthin, dass wir gewinnen wollen. Seit 60 Jahren hat Südkorea den Cup nicht mehr gewonnen.
Damals, glaube ich, war das sogar noch eine Gruppenphase, 2-mal Südkorea den Asia-Cup gewonnen.
Da weißt du mehr, wie ich
richtig recherchiert habe, hoffe ich.
Du warst doch vor 60 Jahren noch nicht auf der Welt.
Ja, aber das Internet sagt mir alles.
Ist das Pendant zum Europameisterschaft? Okay. Genau. Der Asia-Cup entspricht dem europäischen.
Also es gibt, wir gehen davor aus, oder wir werden alles unternehmen, dass wir die Gruppen gewinnen, und da war spätestens im Viertelfinale würde dann normalerweise Iran auf uns warten, und die hat man auch gesehen bei der Weltmeisterschaft, die haben richtig gute Spieler, richtig gute Mannschaft, und da den zu gewinnen, da musst du schon richtig gut sein, und die Topspieler wie bei einer Europameisterschaft, auch wenn Österreich jetzt zur Euro kommt, muss die Mannschaft richtig gut sein, und die außergewöhnlichen Topspieler müssen außergewöhnlich performen, dann kannst du weit kommen, und genauso ist es auch bei uns im Jänner und Februar.
Ja, wünschen wir natürlich alles Gute für die kommenden Aufgaben mit dem südkoreanischen Nationalteam, und Alfred, dann wollen wir jetzt über das österreichische Nationalteam auch noch den einen oder anderen Satz verlieren. Die Mannschaft von Ralf Rangnick hat sich zum insgesamt dritten Mal für die Europameisterschaft qualifiziert, und Andi hat es gestern bei uns im Studio gesagt, früher war es so, öfters für die Weltmeisterschaft qualifiziert, da konnte sich Österreich nicht für die Europameisterschaft qualifizieren, jetzt ist es genau andersrum, hat auch etwas mit dem Modus und mit der Anzahl der Mannschaften zu tun. Trotzdem eine Frage, dritten Mal in Folge qualifiziert, warum ist es trotzdem weiterhin etwas Besonderes, wenn Österreich bei einer Europameisterschaft dabei ist?
Ja, weil, grob zusammengefasst, die europäischen Verbände ja das Herzstück auch im globalisierten Fußball darstellen. Also in Europa spielt die erste Muse. Daher ist die Europameisterschaft mit Italien muss man noch abwarten, aber England, Deutschland etc., wer sich da alle qualifiziert, das ist das Who is Who im Fußball normalerweise. Bei aller Wertschätzung für Spieler, die aus Afrika, Südamerika etc. sind. Das ist einmal das eine. Das andere, was ich trotzdem gerne bei dieser Gelegenheit sage, der Ralf Rangnick, sein Vertrag hat sich ja automatisch verlängert bis nach der WM-Qualifikation. Für meinen Geschmack muss Österreich wieder mal bei der WM dabei sein. Ja, letztmalig 98, das ist ja eine Ewigkeit her im Fußball.
Andi Herzog
richtig, hat damals auch mitgewirkt, genau. Daher, ich glaube, die Europameisterschaft nächstes Jahr in Deutschland ist vom Sportlichen sicher ganz oben anzusiedeln, eben wegen dieser Verbände, die ich eben genannt habe, die da teilnehmen. Aber für meinen Geschmack, wir brauchen wieder mal eine WM, wo wir dabei sind. Und deshalb bin ich sehr froh, dass sich der Vertrag verlängert hat, dass das Team bei der Euro noch zusätzlich Aspekte für sich gewinnen wird, weil ich glaube, es wird eine erfolgreiche Europameisterschaft sein, dass man dann die schwierige WM-Qualifikation schafft, weil wir haben ja nur 13 oder 14 Starter dann, glaube ich, bei der Weltmeisterschaft aus Europa. Das ist für mich dann absolut der Punkt, wo ich sage, Ralf Rangnick, da sollten wir hin und das ist die größte Challenge.
Gut, jetzt gibt es ja mal dann nächstes Jahr, 2024, die Europameisterschaft in Deutschland. Andi, trotzdem, es ist und bleibt etwas Besonderes, dass das österreichische Nationalteam da dabei ist.
Absolut und wieder total souverän qualifiziert und ich glaube schon, dass die Mannschaft, ich würde gar nicht mehr jetzt von einer Sensation sprechen, also wenn sie aus der Gruppenphase rauskommen und dann in der K.O.-Phase, hat man auch bei der letzten Europameisterschaft gesehen, die großen Nationen müssen uns erst einmal schlagen. Also wir tun uns vielleicht sogar schwerer in Aserbaidschan oder irgendwo, wo Estland. Wir ununterbrochen das Spiel machen müssen, als dass wir gegen einen vermeintlich richtig guten, richtig dagegen halten mit der aggressiven Spielweise, mit den Umschaltmomenten. Ich glaube schon, dass Österreich bei der Europameisterschaft richtig erfolgreich sein kann. Nicht? Darf man nicht zu blauäugig und die Erwartungen jetzt nicht zu hoch holen, aber das ist wahrscheinlich schon eine Generation, die die beste ist seit langem.
Ja, und die Qualität ist ja unbestritten. Jetzt hat aber Ralf Rangnick leider einige verletzte Spieler nicht mit dabei gehabt. Von den Problemfeldern, Zonen, wo siehst du die vorhanden? Außenverteidiger? Starkes Thema?
Ja, das ist weltweit. Also du hast weltweit, glaube ich, überall die gleichen Probleme. Nicht? In Südamerika hast du das wahrscheinlich nicht bei den Stürmern, weil die wachsen halt anders auf, die werden anders ausgebildet. Und ich glaube auch bei uns in Österreich, wir haben schon zwei, drei Mittelstürmer, die richtig gut sind. Aber wenn jetzt, sagen wir, Arnautović, der ist jetzt 34, das ist halt ein außergewöhnlicher Spieler. Alaba ist außergewöhnlich. Wenn die zweimal aufhören, müssen die anderen erst einmal in die Fußstapfen treten und dann die Rolle übernehmen. Dann werden wir über einen längeren Zeitraum bei der Euro erfolgreich sein, werden uns wahrscheinlich für eine WM qualifizieren, aber das ist die nächste riesengroße Herausforderung für Österreich.
Alfred, deine Einschätzungen zum vorhandenen Personal, da tut sich sicherlich auch noch die eine oder andere Option auf für Ralf Rangnick von den Leistungen her, aber Außenverteidiger, ist das auch so etwas, wo du sagst, da, gut, gibt es weltweit Probleme, aber auch auf Seiten der Österreicher?
Ja, ich denke, dass, und das betrifft ja nicht nur Nationalmannschaften, auch Clubmannschaften, bauen mittlerweile ja Teams über die Außenverteidiger auf, wenn sie eine Viererkette haben, weil linke Außenverteidiger, die Weltklasse sind, na, kannst du mir zwei aufzählen?
Außenverteidiger, ja,
linke, die Weltklasse linke sind. Außenverteidiger.
Linke. Also speziell früher, der linke. Früher hätten wir gesagt Marcelo von Real Madrid.
Naja, früher. Den kenne ich
so gar nicht. Auch schon eine Zeit lang her.
Nein, aber vom Personal, ich glaube, wir haben einen großen Stock an überdurchschnittlich guten Spielern, also die nicht die große Weltklasse darstellen, aber sicherlich eine Art von in der Nähe der Europaklasse. Ja. Das ist ein guter Stamm, der ist wirklich mit allen diesen Spielern, brauchen wir nicht aufzählen, von Leimer, Sabitz etc. Aber, und der Andi hat wirklich gesagt, wir haben im Prinzip einen Weltklasse-Mann mit David Alaba und einen Arnautović, der ist mehr als Weltklasse in seiner Art von Fußball zu spielen. Also das ist, der ist in einer eigenen Klasse zu Hause. Und wenn die beiden fit sind beim Turnier, und das ist auch eine Challenge, dass man eben auf dem Punkt beim Turnier dann eine Fitness hat im Team, aber auch natürlich diese speziellen Spieler braucht man fit. Wenn die wirklich fit sind und im Saft sind, da ist alles möglich. Da bin ich vollkommen bei ihm. Und deshalb glaube ich, mit diesem gesamten Kader, mit dieser Situation, kann man auch diesen linken Verteidiger kontrollieren. Ich glaube auch, dass Schneck vielleicht in diese Rolle hineinwachsen wird. Wenn nicht, dann wird es Wöber sein. Oder Ralf Rangnick findet andere, die diese
Position bekleidet. Das wollte ich
gerade sagen. Also Ralf Rangnick wird sicherlich seine Ideen insofern schon im Kopf haben, wie er diese Position ausfüllen kann. Vielleicht stellt er auch auf Dreierkette um, etc. etc. Es gibt viele Möglichkeiten, aber ich bin vollkommen bemannt. Es wird eine tolle Europameisterschaft werden und nicht so wie 2016, wo wir ja in der Qualifikation 9 Siege ein Unentschieden geholt haben und dann war es bei der Euro plötzlich Niederlagen gegen Ungarn und so weiter. Das hat nicht gepasst. Daher in Deutschland wird das anders werden und unsere Nationalmannschaft ist wirklich auf einem sehr, sehr guten Weg.
Ich glaube, wir müssen auch die Mentalität kriegen, dass wir nicht nur zufrieden sind, dass wir uns qualifiziert haben, sondern dass wir jetzt sagen, okay, jetzt sind wir mal bei einer Endrunde und jetzt müssen wir aus der Gruppenphase raus und dann im K.O.-System musst du noch einmal eine Scheibe drauf, dass du wirklich...
Das ist ja auch etwas, was vielleicht gefehlt hat, weil dann
manche Fans bejubelt haben. Hat uns auch gefehlt bei der Weltmeisterschaft. Wir haben uns zweimal qualifiziert in meiner Zeit, sind zweimal in der Gruppenphase ausgeschieden, haben uns qualifiziert, dann hat es geheißen, okay, jetzt bei der WM müssen wir mutigen Fußball spielen. Ne? Und dann hat uns wieder der letzte Mut gefehlt und dann schaust mutig vom Fernseher dir die anderen Spiele an, weil du wieder zu Hause bist. Und das ist auch nicht lustig. Also da wünsche ich der jetzigen Generation ein bisschen mehr, das geschlossen, mutig, dass sie einfach ihr Spiel durchziehen. Und das hat sich aber im österreichischen Fußball verändert. Weil wenn man sich Mannschaften anschaut, international in den letzten Spielen mit Salzburg, Sturm Graz und auch den LASK, die ziehen ihr Spiel durch, egal gegen wem. Und das finde ich eine gute Entwicklung.
Aber die Sache ist eines, Andi, du warst 1990 in Italien und 1998 in Frankreich dabei, bei der Weltmeisterschaft. Damals hat es diesen globalisierten Fußball ja in der Form wie heute nicht gegeben. Sprich, Chile war Chile. Heute spielt Chile so wie die meisten auf der Welt. Also man könnte es salopp formulieren, alle spielen gleich. Und da ist natürlich gut, wenn du einen guten Stamm hast und außergewöhnliche Spieler, dass dann diese Teams besiegen kannst. Das glaube ich, 2026 bei der Weltmeisterschaft, wenn wir uns qualifizieren, wäre Chile oder Bolivien oder was auch immer ein Fressen für uns.
Da sind wir auf jeden Fall gespannt, aber weil du gesagt hast, auch die Mentalität, da gab es ja eben die 1-2 Niederlage gegen Italien, dann bei der EM und so viele waren zufrieden und haben das gefeiert, aber am Ende war es eine Niederlage. Und warum ist jetzt Ralf Rangnick genau der richtige Trainer für diese Mannschaft, auch was die Mentalität betrifft? Dass er da einfach, soll ich jetzt sagen, das Optimum aus den Spielern herausholen kann?
Ich muss ehrlich sagen, ich habe viele Spiele jetzt nicht live gesehen, weil ich selber mit Korea unterwegs bin. Aber allein nach dem Spiel, teilweise die Interviews, waren auch, selbst wenn sie was richtig gut gemacht haben, das Lob. Und trotzdem Ansatzpunkte der Kritik, wo er einfach mehr erwartet. Er kommt halt von großen Mannschaften, hat Vereine richtig toll aufgebaut und er hat seine Herangehensweise. Und von der wird er keinen Meter abweichen und das finde ich richtig gut.
Alfred, perfekt zusammengefasst.
I agree.
Bitte.
Um ein bisschen einen internationalen Flair
dann
hier.
Dann sind wir alle d'accord, um auch noch ein bisschen Französisch hier zu sprechen.
Und jetzt brauchst du nur mehr Südkoreanisch
reden. Ich spiele
Der Dakur. Weiß ich jetzt gar nicht, aber würde passen.
Oh ja, nein, spielt vielleicht anders aus.
Wird auf jeden Fall interessant zu beobachten sein, wie sich das österreichische Nationalteam dann bei der Europameisterschaft 2024 in Deutschland schlagen wird. Ist ja noch etwas Zeit. Dann wollen wir jetzt über die österreichische Bundesliga sprechen. 11 Runden sind im Grunddurchgang absolviert. Sprich, jede Mannschaft hat gegen jedes andere Team gespielt. Was sind denn für dich bislang jetzt so die größten Überraschungen? Fangen wir mal mit den Positiven an.
Na, Sturm Graz. Überraschung in dem Sinne, dass sie Erster sind, dass sie 4 Punkte Vorsprung haben. Gut, das war jetzt auch dem geschuldet, dass Salzburg in den letzten 2 Spiele 5 Punkte liegen haben lassen, aber sie sind umgeschlagen, haben glaube ich 2 oder 3 Unentschieden und 8 Siege, also das ist schon beeindruckend. Ich habe immer gesagt, bei Sturm, wie sie das schaffen mit der Doppelbelastung, weil der Spielstil schon extrem intensiv ist, aber mittlerweile haben sie den Kader auch so verbessert und vergrößert, dass vielleicht sogar 2, 3 Verletzungen von wichtigen Spielern halbwegs kaschieren können. Das ist ihnen in den letzten Saisonen noch nicht so gelungen. Alltag ist für mich eine positive Überraschung, keine Frage. Ein gewisser Peter Barkholt mit Austria Klagenfurt, können wir jedes Jahr über das Gleiche reden.
Wahnsinn,
eine Effektivität vom Feinsten, die schießen gegen Rapid 2-mal aufs Tor und schießen 3 Tore quasi so.
Aber gefühlt. Weißt du, was der Expected Goals wert war? Nicht einmal 0,5.
Aber es ist auch eine gewisse Qualität. Aber trotzdem, das sind jetzt für mich so die positiven Erscheinungen. Habe ich was vergessen, Frede?
Das wäre jetzt meine Frage
Hartberg mit Marco Schopp, genau. Habe ich jetzt gleich vergessen. Weiß man, dass der Markus auch ein extremer Tüftler ist seit Jahren und der will schon seine Mannschaft auch spielerisch weiterentwickeln. Und das ist ihm bis jetzt sehr, sehr gut gelungen.
Andi Herzog, also als wäre er nie weg gewesen in Südkorea, alles richtig eingeordnet, Alfred, oder?
das durchaus kann ich alles nachvollziehen und würde es auch genauso formulieren. Ich würde trotzdem noch, um nicht jetzt die Leistung von Sturm zu schmälern, die von Klagenfurt über Sturm stellen. Also was Peter Backholt mit diesem Team macht, und das ist schon die dritte Saison, das dürfen wir nicht vergessen, als Aufsteiger mit einem dünnen Kader, mit wenig
ist Fans jetzt zweimal die im Stadion. Erreicht.
Genau, zweimal jedes die Meistergruppenserie und mit dem ganzen Umfeld, das dort herrscht, das ist ja nicht vergleichbar mit dem Umfeld von Rapid oder von Sturm. Ja, da verirren sie phasenweise nur 2000 Leute ins Stadion. Das musst du alles erst realisieren, auch als Coach. Und wenn er also das so in die Wege geleitet hat, wie es jetzt sich darstellt, dann ist er ein Genie.
Ja, aber wie macht er das? Wir dürfen nicht vergessen, da wurde eigentlich runtergeschraubt. Ein Florian Rieder, gut, der war jetzt dann in der Rückrunde nicht mehr so die große Komponente bei den Klagenfurtern, der ist weg. Ein Moreira, davor Markus Pink, Patrick Greil. Jede Saison werden da Leistungsträger abgegeben und dann denkt man sich, ja gut, die Klagenfurter spielen jetzt fix gegen den Abstieg. Und dann so etwas wie bei Rapid. 3-2 Auswärtserfolg, Sinan Kavainer Doppelpack, dann wird auch noch Aaron Sky Schwarz, Leihgabe von Rapid eingewechselt, trifft als Joker, sei auch noch erwähnt, Zvetko, Irving, Straudi, die haben gestern gefehlt. Wie macht das Peter Packholt?
Er macht einfach ich glaube, er tut nichts überkomplizieren. Er verlangt gewisse Grundtugenden, das wird er in jedem Training verlangen, das erwartet er in jedem Spiel, dass die Mannschaft aggressiv gegen den Ball ist, dass sie ihre Möglichkeiten geduldig abwartet und wenn sie da sind, schlagen sie zu. Und jetzt haben wir gehabt Gimeci Basi damals, Greil und in Pink, sagen wir Greil und Pink als Tore vorbereiten und als Torjäger. Und jetzt hat er einen Schotten in Irving und hat in Kavainer als Torjäger weiterentwickelt. Und das ist natürlich schon ein Zeichen, dass ein Trainer eine richtig gute Arbeit macht.
Ein Zauberwort, wenn man immer über Trainer spricht, lautet ja Belastungssteuerung. So, jetzt weiß man ja von Peter Backholt, dass er in jedem Training, das Team muss ans Limit gehen. Ja? Und trotzdem steuert er es offenbar so gut, dass am Spieltag die Mannschaft auch im Saft ist. Weil du kannst ja eine Mannschaft zu Tode trainieren während der Woche. Ja? Wenn du anaerob permanent unterwegs bist, bist du am Wochenende kaputt. Aber er hat das Trainerauge, das berühmte, wo er genau weiß, wie er wann was zu dosieren hat, damit am Spieltag, und da ist die einzige Relevanz, nämlich das Spiel, das Team da ist. Und ich kann mich auf kein Spiel erinnern, jetzt von Klagenfurt in diesen 11 Partien, wo sie körperlich nicht präsent waren. Sie waren vielleicht hin und wieder nicht, was er gestern moniert hat in der ersten Hälfte, in dieser Form giftig, wie es der Fall hätte sein sollen. Aber in der zweiten war das wieder dann da, weil er in der Halbzeit das wieder repariert hat. Also seine Belastungssteuerung, da müssen viele jetzt
in
nachdenken, weil das ist seine eigene Art.
Ja, und wer es nicht gesehen hat, der Hinweis, Peter Packholt war bei uns im Studio, Talk und Tore, können Sie auch auf unserer Homepage noch nachsehen, sicherlich Interessantes mit dabei gewesen. Ja, und welche Teams müssen aufpassen, welche haben bis jetzt enttäuscht?
Naja, über Austria-Lustenau, nach der richtig guten letzten Saison ist das schon eine Enttäuschung, auch wenn man sagt, für einen Aufsteiger die zweite Saison wird schwer, aber noch gar keinen Sieg geholt, also das sind sicher unter ihren Erwartungen geblieben. Und Wartens, genau das Gleiche, aber die haben genau das richtige Spiel gewonnen, auswärts gegen Austria-Lustenau, 3-2 durch, das sind sie jetzt vor ihnen, aber noch lange nicht in Sicherheit. Zweite Halbzeit gestern bei Wartens war okay, gegen Austria-Wien, erste Halbzeit war grottenschlecht, aber die Situation ist meistens dann, wenn du unten stehst in der österreichischen Liga, die Mannschaft, die in der Abwehr die meisten individuellen Fehler macht oder taktische Dummheiten, sage ich jetzt einmal, die steigt dann ab. Und nach der Punktehalbierung wird sowieso noch einmal alles neu gemischt, aber da musst du schon auf die Defensive musst du 100% verlassen können.
Alfred, Austria-Lustenau und WSG Tirol, bleibt es dabei, die zwei Teams spielen bis zum Ende gegen den Abstieg oder kommt da vielleicht noch das eine oder andere Team dazu?
Naja, ich glaube, allein aus der Punkteanzahl kann man darauf schon spekulieren, dass sie in der Qualifikationsgruppe landen und dann auch gegen den Abstieg spielen. Aber die Qualifikationsgruppe spielen alle gegen den Abstieg. Ja, weil du, wenn du der Andi braucht, was soll man hier lang herumphilosophieren? Zwei Runden nach der Qualifikationsrunde war man an der Tabellenspitze und am Ende war man aus Gründen, die keiner weiß, plötzlich Letzter. Daher, Qualifikationsrunde ist ein eigenes Kapitel. Ja, da können Dinge passieren, die kannst du nicht antizipieren. Was ich aber bei beiden Clubs, die du jetzt erwähnt hast, WSG und Lustenau, gut befinde, ist, Sie haben die Trainer noch nicht weggetan. Und das ist schon ein Zeichen nach innen, dass man bereit ist, den Kampf aufzunehmen und nicht glaubt, den müssen wir jetzt weg und der Neue muss sozusagen wie der Klaus Schmidt die Feuerwehr spielen, ist auch ein Ansatz, klarerweise. Aber da ist noch ein Selbstverständnis bei diesen Vereinen, wo man sagt, auf die haben wir gesetzt und mit denen gehen wir durch dick und dünn. Daher glaube ich, die werden sich auch noch jetzt in den restlichen Spielen im Herbst erfangen und noch ein, zwei Siege oder drei vielleicht sogar einfahren. Und das Feld wird sich immer näher zusammenrücken, das dann in der Qualifikationsrunde spielen wird. Und mit der Punkteteilung ist alles neu gemischt.
Und dann kommt ja noch eine Transferperiode.
Periode
in der Winterpause. Und wer da von den Vereinen wirklich sich extrem für diese Verhältnisse verstärken kann, nach der Punktehalbierung, bravo, ist alles wieder möglich. Und vielleicht haben wir dann eine Mannschaft, die dann hat 10, 12 Punkte und die anderen nur 6, 7. Und dann ist die erste direkte Duell, die verlieren das, fahren wir bis nur mehr 2, 3 Punkte vorne in einer Situation, wo du 6 Monate mit dem Abstieg gar nichts mehr zu tun gehabt hast. Und die neue Situation annehmen, ist dann schwieriger für Wartens und Lustenau, die jetzt jede Woche eigentlich damit konfrontiert werden.
Ja, augenscheinlich auch. Stand jetzt, bis auf Austria-Lustenau und Westge Tirol, spielen da alle Mannschaften um die Meistergruppe mit. Austria-Wien, Rapid, haben wir noch gar nicht über diese beiden Clubs gesprochen. Deine Einschätzungen zur aktuellen Situation nach der Niederlage beim SK Rapid, also gegen Austria Klagenfurt gestern, hat es dann, man muss sagen, ja, unter Anführungszeichen leider auch schon die ersten Stimmen gegen den Trainer gegeben, gegen Zoran Barisic. Für dich nachvollziehbar oder geht das jetzt einfach alles viel zu schnell?
Ja, bei so einem großen Verein, wo du seit Jahren eigentlich unter der Erwartungshaltung bist, ist es klar, wenn du nicht erfolgreich bist, dass da Unruhe aufkommt. Aber ich glaube, bei Rapid müssen sie schon mal alle hinterfragen, ob das ganze Auftreten irgendwie für jeden einzelnen Spieler hilfreich ist, weißt? Also die letzten 20 Minuten, wenn du weißt, okay, hoffentlich verlieren wir das Spiel nicht, weil was passiert danach wieder? Und wenn du nur im Hinterkopf ein leichtes Anzeichen hast von Angst, aber nicht Angst, dass du das Spiel verlierst, sondern was nachher passiert, das ist nicht förderlich. Und das ist der Hemmschuh Nummer 1 für mich.
Hemmschuh Nummer 1, das Heimstadion für Rapid.
Ja, ich würde das ein wenig auch anders sehen noch, das ist natürlich auch richtig, aber Rapid hat ja von allen Clubs in der Liga die meisten Teamspieler, ja, die zumindest im Kader dabei sind. So, wenn das der Fall ist und
Ralf Rangnick... Hedl, Seidel, sein erwähnt, Auer war ja auch schon einmal...
Naja, Sattelberger ist auch ein aufstrebender Spieler, also das ist sehr vielversprechende Spieler im Kader dabei und daher frage ich mich jetzt, wenn das der Fall ist, ja, warum performen die nicht Runde für Runde? Warum ist Seidel nicht schon ein vierfacher, fünffacher Torschütze? Oder Grühl, warum hat er noch 3 Assists nicht mehr? Und so weiter. Daher, ich glaube, und das hat Peter Backhult gestern auch richtig formuliert bei Tok und Tore, jetzt sich auf den Trainer wiederum einzuschießen, ist nicht die richtige Antwort. Die richtige Antwort muss sein, hey, ihr seid Teamspieler, ihr müsst diesen Laden da drinnen auf dem Spielfeld an sich reißen und dann performen und dann wird das Werkel rennen. Daher jetzt Barisic raus, ist zwar ein populistischer Ansatz, aber der sachliche Ansatz wäre, mal die Spieler ins Visier zu nehmen. Grüll, Seidel, Sattelberger und noch einige andere. Ihr seid gefordert, ihr müsst diesen Plan umsetzen, den euch der Trainer mitgibt. Und da kann ich nicht jetzt nur dem Trainer zur Verantwortung
ziehen. Es ist schon augenscheinlich, dass wenn es läuft, dass bei Rapid richtig gut läuft, weil da haben sie ja schon tolle Partien hergespielt, aber dann gegen Austria 40 Minuten in Überzahl.
Ja, und da brauche ich doch keinen Spieler
Trainer
gefordert
draußen, dass mir der sagt, was ich zum Tun habe, wenn ich 2 mehr habe.
Ja,
die muss ja niederrennen, den Gegner, dass die nicht einmal mehr aus dem Strafraum rauskommen. Und da fehlt es schon. Da muss schon jeder Spieler sagen, okay, ich bin ein Rapid-Spieler, ich habe gewisse Ansprüche, die anderen haben auch Erwartungen an mich. Und das fehlt schon noch. Gar keine Frage. Und sie zeigen es phasenweise. Aber von der Konstanz her ist es weit weg von einer Spitzenmannschaft. Und darum sind sie auch weit weg.
Aber die Spitzenmannschaften oder die Spieler von Spitzenmannschaften können dann auch Spiele drehen. So wie es Sturm jetzt 0-1 hinten gegen Hartberg, 2-1 gewonnen. Das heißt, dort ist dieser Aspekt, von dem der Andi gerade redet. Die Spieler wissen, sie sind verantwortlich, wie das Resultat am Ende ist. Und da, glaube ich, muss bei Rapid im Kopf der Spieler, die das alle bewerkstelligen sollen, eine kleine Revolution geschehen.
Jetzt ist natürlich auch immer der Anspruch bei Rapid sehr hoch. Was soll denn der Anspruch von Rapid in der aktuellen Situation sein? Rang 4? Sind für dich die ersten drei Plätze schon fix vergeben? Aber das hören die Fans natürlich nicht gerne, denn ausgegeben wurde ja als Ziel einmal die Meistergruppe nach dem Grunddurchgang.
Ja, ausgegeben hätte ich jetzt einmal von außen betrachtet gesehen, dass sich der Rapid einmal im Sommer richtig gut verstärkt. Hat man mit Seidel, Maiolo...
Zvetkovic dürfen wir nicht vergessen,
der Innenverteidiger. Der fehlt schon, muss man ehrlich sein. Der wäre sicher ein Top-Transfer gewesen, hat ja. Die ersten Runden überragend gespielt, aber dann hat man zwei junge Spieler geholt von Blau-Weiß-Linz. Seidel hat im Endeffekt bis jetzt von den Erwartungen her ganz gut gemacht. Aber ich habe eigentlich geglaubt, dass man mehr Geld in die Hand nimmt, dass man investiert, dass man mal wieder auf die Stufe kommt von einem LASK oder vielleicht von Sturm. Aber jetzt ist es die Maschine der Rapid noch davon. Wir brauchen jetzt nicht von der Austria reden, weil das ist noch ein bisschen weiter dahinter. Aber der Anspruch von Rapid kann nicht sein, dass du kämpfst wieder so wie letzte Saison, bis zwei Runden vor Schluss, ob du die Top 6 schaffst oder nicht. Das darf wirklich nicht der Anspruch sein. Und dann haben wir eben wieder wie mit Klagenfurt eine Situation, die spielen vor 2000 Zuschauern bei jedem Heimspiel und punkten. Also
ja, auswärts. Zu Hause sieht es ja dann nicht ganz so gut aus. Aber die Klagenfurter auswärts noch ungeschlagen, darf man auch nicht vergessen.
Na, weil da haben sie mehr Zuschauer. Das tut dann vielleicht besser.
Ja, aber Alfred, gut, keine einfache Situation. Bei Rapid sind wir uns alle einig. Bei der Austria, da gab es jetzt zuletzt dann wieder eine Art Umschwung. Glaubst du, kann die Austria es noch in die Meistergruppe schaffen? Der Weg dorthin ist ja auch nicht ganz einfach.
Er ist nicht einfach, aber mittlerweile ist man nur mehr zwei Punkte hinter dem Platz 6. Also von der
so Punkte schnell kann es gehen.
Genau, von der Punkteanzahl ist es durchaus möglich. Was mir bei der Austria sehr gut gefällt, ist, dass der Trainer Wimmer in einer Phase, wo es nicht so gut gelaufen ist, jetzt nicht die Nerven verloren hat und neue Spielideen oder neue Spielphilosophie mit veränderter Systematik etc. ausgerufen hat, sondern strikt auf dem Kurs geblieben ist. Und der Kurs lautet 3-4-3 mit sehr viel Spiel über die Seitenspieler wie eben Gruber, der ja auch dann sehr viel getroffen hat. Also er ist seiner Linie treu geblieben und das ist auch ein gutes Zeichen und es hat, glaube ich, von ganz oben nie eine Debatte gegeben, ob er jetzt Wimmer der richtige Mann ist. Auch das ist eine Sache, die in einem Club sehr wichtig ist, wenn es gerade nicht läuft, dass man nicht die Nerven verliert und das wird jetzt gerade belohnt und ich glaube, dass die Austria sukzessive noch immer besser werden wird im Herbst und ich kann mir gut vorstellen, dass sie unter den Top 6 dabei sind.
Na, sie haben ja eine Horror-Serie gehabt mit den Spielen gegen Legia Warschau, wo sie da auswärts gewonnen haben. Danach sind sie in ein richtiges Loch reingefallen. Und so wie du sagst, es ist aber trotzdem nie eine extreme Ruhe aufgekommen. Der Trainer, das sagt eh alles, der eigentlich in Publikumsliebling in Manfred Schmidt beerbt hat, der eigentlich ein schweres Erbe hat, wird auf einmal in einer schwierigen Situation gefeiert und das ist eigentlich jetzt ein Zeichen an die Mannschaft vom ganzen Verein, an die Fans, hört zu, wir müssen den Weg gnadenlos weitergehen und jetzt haben sie die letzten Spiele so eine Art Turnaround geschafft, aber es muss weitergehen, also sie haben schon eine spielerisch gute Mannschaft. Tabakovic muss erst einmal ersetzen können,
keine Frage. Sprechen wir doch über Haris Tabakovic, weil Peter Parkl auch gemeint hat.
Wer ist das gar?
Ja, es wird zu viel zu lange schon über das Fehlen von Haris Tabakovic gesprochen.
Ja, nein, das hilft der Austria nicht weiter, aber trotzdem muss man gewisse Gründe anführen, warum es dann auf einmal in den einen oder anderen Spielen nicht so gefährlich waren im Strafraum oder diese Wucht gehabt haben. Ne?
Ja, aber glaubst du, schaffst es die Austria noch in die Meistergruppe?
Und Rapid? Alles möglich. Rapid wird schon schaffen.
Gut.
Da haben sie Qualität.
Aber ja, wir werden Derbys sehen im Frühjahr
in der Meistergruppe. Tatsächlich, aber das würde bedeuten, Klagenfurt oder Hartberg schaffen es nicht in die Meistergruppe. Oder glaubt ihr, der LASK oder Salzburg oder Sturm?
Nein, also die ersten drei
sind vergeben.
Ja, naja. Also ich weiß jetzt nicht, was im Frühjahr dann passiert nach der Punktehalbierung, aber dass die unter die Top 6 kommen, na, das ist so
da sicher. Da müsste schon sehr viel passieren.
Ja, das ist so sicher, wie dass der Freddy in einer Sendung eine richtig gute Pointe rausschmeißt.
Aber nur eine ist ja fast schon unter
der Top 6. Ja, darum sage ich nur eine.
Ich sage fünf. Okay, also die ersten drei Plätze sind fix vergeben. Wird es dann trotzdem nur heißen, am Ende der Meisterschaft, wer dann den Meistertitel gewinnt, Sturm oder Salzburg oder vielleicht sogar noch der LASK?
Muss man abwarten. Ich meine, jetzt durch den Sieg auswärts in Salzburg hat sich der LASK wieder in eine richtig gute Ausgangsposition gebracht. Aber ich glaube trotzdem, dass Salzburg und Sturm eine Spur besser noch sind auf Dauer.
Alfred, was läuft derzeit alles bei den Salzburgern falsch?
Ja, die Resultate sind mir momentan nicht so prickelnd aus Salzburger Sicht. Vor allem das 0-1 gegen Blau-Weiß hat, glaube ich, dort einiges aus dem Lot gebracht. Gegen den Aufsteiger zu verlieren, das war sicher nicht eingeplant, klarerweise. Daher dieses negative Erlebnis inklusive dann noch dieser Niederlage in Real Sociedad und dann war das Unentschieden mit dem 2:2 in Klagenfurt, nachdem man 2:0 geführt hat, das nagt ein wenig am Selbstverständnis. Und da haben wir jetzt die Situation, dass ja Salzburg eine sehr junge Truppe hat, heuer zusammengestellt. Und da ist das, was wir vorhin gesprochen haben, bei Rapid auch, irgendwer in diesem Team muss jetzt das an sich reißen. Das sollte normal Pavlovic sein, der aber innen gesperrt war oder verletzt war. Der wäre ja der prädestinierte Mann. Aber du brauchst auch weiter vorne jemand, der das übernimmt. So, jetzt hast du einen Forson, Superkicker und noch ein paar andere. Aber
fehlst dir an Typen? Loch.
Ja, das will ich damit erwähnen. Ja. Deshalb, ich verstehe nicht, Capaldo wäre einer, der das könnte.
Gut,
der
hat
ja, der war verletzt. Auch verletzt. Also Capaldo, glaube ich, geht den... Obwohl Pitztrupp eine hervorragende Leistung geboten hat, aber Capaldo als Figur, als Leithammel und so, einer der
auch einmal dazwischen.
Richtig, der also auch die Sense auspacken kann. Das ist etwas, was auf Seiten von Salzburg in dieser Phase jetzt vielleicht gefehlt hat. Aber morgen gegen Inter Mailand, glaube ich.
Auswärts
mit Capaldo wird das wieder besser werden in dieser Hinsicht.
Werden wir auf jeden Fall sehen. Wird nicht so einfach die Aufgabe beim FC Internazionale Milano. Aber ich möchte noch ganz kurz bei den Salzburgern bleiben, was die ganze Konstellation betrifft. Da war diese Geschichte mit Matthias Jeißle. Kurz vor Saisonstart hat er den Verein verlassen. Das ist bekannt. Gerd Struber hat jetzt sozusagen, was heißt sozusagen, er hatte keine Vorbereitung mit der Mannschaft. Dann gab es viele Verletzte. Da ist schon auch einiges zusammengekommen. Da können die Automatismen noch gar nicht so passen.
Ja, also es ist schon ein bisschen was zusammengekommen. Was sagst du, eine ruhige Phase zum Anfang der Saison schaut ein bisschen anders aus, aber trotzdem muss Salzburg einfach die Qualität haben, dass sie da mehr draus machen. Es ist momentan so, dass viele junge, talentierte Spieler nicht einmal an die 80, wenn wir uns 80% bringen von ihrem Potenzial, wird es in Österreich vielleicht schon reichen, aber sie kommen nicht einmal auf 60, 70 und durch das sind dann auch so Spiele dabei wie Blau-Weiß Linz oder gegen LASK haben sie verdient verloren und das hat selten gegeben.
Ich möchte das gleich ergänzen, ja. Kameri, der war vor nicht so gar so langer Zeit ein komplett vielversprechender Spieler und das habe ich ein, zweimal in der U21 gesehen, der ist mir nicht aufgefallen. Kloch ist vor ihm. Ja, wo ist Kameri? Also auch hier ist dieser Aspekt, den wir vorhin bei Rapid gehabt haben, mit Grüll und Seidel etc. Kameri, du musst mehr sein als das, was du nur jetzt darstellst. Und da gut, ist aber der
Hund begraben. An Dion Kameri jetzt aufzuhängen.
Nein, das meine ich nicht.
Ist doch nur ein Beispiel.
Als Beispiel, aber, ja, weiß ja, schon. Aber Fakt ist noch andere. Ich denke, da sind schon andere in der Hierarchie und der Entwicklung weiter.
Ja, das wollte ich damit nur sagen.
Was die letzten Jahre bei Salzburg. Was heißt jung?
Das sind bei Salzburg alle. Nein, wir haben es ja gelobt die letzten Jahre, ja, weil sie international erfolgreich sind. Und jetzt läuft es einmal nicht. Und jetzt siehst du dann aber, wer hat das Quäntchen, wer geht drüber, wer geht aus der Komfortzone.
Wer macht den nächsten Entwicklungsschritt.
Genau, der wird der nächste Top-Transfer sein und die anderen zwei Jahren irgendwo anders hinkommen.
Vollkommen
momentan klar. Sind viele von diesen talentierten Spielern am Weg, wo du sagst, ja, die kommen aber nicht nach England oder der geht nicht zu AC Milan oder nicht einmal zu Red Bull Leipzig Diskussionen, nicht? Weil sonst wären sie schon längst verkauft. Also da müssen sich schon die Spieler an die eigene Nase nehmen, dass da momentan dass die weit weg sind von dem Potenzial, was oder ausspielen, was sie eigentlich in ihren Körper drinnen hätten.
Also wie gesagt, mit Gerd Struber ist ein neuer Trainer in dieser Saison gekommen. Sturm Graz mit Christian Ilzer, der ist bereits in seiner vierten Saison dort. Sind die Grazer schon, oder wie viel weiter sind die Grazer im Vergleich zu den Salzburgern?
Ja, die sind eingespielt. Und was ich zuerst erwähnt habe, die Grazer haben jetzt schon eine Mannschaft, wenn da mal Stürmer ausfällt, kommt der Nächste rein, der auch eine gewisse Qualität hat. Ja, der junge Norweger, der jetzt reinkommen ist, jetzt das erste Tor geschossen hat. Also sie haben schon es nutzt ja nichts, wenn du nur Breite hast im Kader, du musst schon eine Breite mit Qualität haben. Und das hat Sturm sicherlich mehr wie in den letzten Jahren und darum können sie heuer richtig gefährlich werden. Wenn sie diese Doppelbelastung ohne gröbere Verletzung überstehen, wo du jetzt sagst, ui, die zwei fallen einmal 3, 4, 5 Monate
aus. Wie oft gesagt, Jon Goran Stankovic zum Beispiel, der schmerzt richtig, wenn er mal ausfällt vor der Abwehr, aber Alfred, inwiefern siehst du da auch die Qualität jetzt mittlerweile auf Seiten von Sturm Graz vorhanden?
Alles richtig, was hier formuliert wurde. Ich gebe noch einen Aspekt dazu. Ich glaube, dass Sturm extrem hungrig ist. auf einen Titel, und zwar wirklich hungrig, im Sinne von
Meistertitel.
Boah, Meistertitel. Wenn, jetzt haben sie den Cup gewonnen, das allein war schon ein Labsal für den ganzen Club, ja. Aber einen Meistertitel gegen eine Salzburger Übermacht, ja, das wäre etwas dort, das wäre außergewöhnlich. Ja, daher, diese Spieler, von denen wir alle reden, sind von der Qualität hervorragend, aber extrem hungrig nach einem Titel. Und deshalb rennen die wie die Hunde und hauen alles rein, was sie haben.
Und sie haben einen Cup-Titel geholt im Semifinale in Salzburg. Ne? Zwar noch Verlängerung oder Elfmeterschießen, weiß ich nicht mehr ganz genau. Aber das war schon ein Zeichen an Salzburg, aber auch innerhalb der Mannschaft, an jeden Spieler. Hey, wir sind schon auf einem ziemlich guten Niveau, dass wir denen richtig wehtun können. Und jetzt schaut es mittlerweile schon so aus, dass in der Meisterschaft auch Auge an Auge sind.
Und warum siehst du die Chancen höher, dass Sturm Graz im Vergleich zur vergangenen Saison jetzt dann wirklich diesen Schritt auch noch machen kann, um die Meisterschaft zu gewinnen?
Mir hat Salzburg letztes Jahr spielerisch nicht so gefallen, da waren sie defensiv gefestigt. Und jetzt ist halt wieder ein bisschen andere Spielweise mit mehr versuchtem Pressing nach vorne. Und wenn das nicht besser klappt, dann kann sich Sturm einen schönen Vorsprung holen und schaut momentan als die gefestigtere Mannschaft aus. Und wenn diese jungen, talentierten Spieler, die wir gerade angesprochen haben, wenn die nicht in Form kommen, dann hilft es da nichts, weil dann braucht man nicht sagen, dass Salzburg in den letzten 10 Jahren immer fantastische Transfers getätigt hat, sondern dann ist das einmal die erste Generation, die sehr, sehr gute Anlagen hätten, die ein guter Transfer sein hätten können, aber sie haben es leider nicht genutzt.
Und Alfred, glaubst du, dass in diesem Jahr das erste Mal die Punktehalbierung sogar den Salzburgern vielleicht etwas helfen wird?
Wäre ja mal gerecht, oder? Wenn man ehrlich ist.
Aber abschreiben dürfen wir mal Salzburg nicht. Ja. Das ist jeder.
Tut, glaube ich, auch niemand.
Nein, eh nicht. Daher, ich freue mich und ich glaube, ganz Fußball Österreich freut sich, sollte es einmal einen Zweikampf, unter Umständen sogar einen Dreikampf, wenn der LASK die Performance noch ausbaut, weil die sind ja auch auf dem aufsteigenden Ast. Wir dürfen nicht vergessen, Sageda hat das übernommen im Sommer und dann waren sehr schnell Kritiker da, es klappt nicht und dieser proaktive Fußball, das sehen wir gar nicht, aber das Team wächst. Ja. Und
ja, und die Ergebnisse haben auch gepasst.
Genau, haben gepasst, obwohl man nicht diese Vierlefanzerei, um Peter Backel zu zitieren, gesehen hat. Ich glaube, auch der LASK hat eine ganz einfache Spielphilosophie mittlerweile, die jeder dort versteht. Und daher kann ich mir gut vorstellen, dass sich auch der LASK noch an Salzburg und an Sturm heransaugt. Na bitte, liebe Fußballfreunde, was ist schöner als ein Dreikampf um den Titel in Österreich?
Ja, hätten wir alle nichts dagegen, weil wir sind ja objektiv, uns ist ja egal, wer Meister wird. Und jetzt hast du schon den LASK angesprochen, Sturm Graz, wenn wir schon den Mr. Europa League da sitzen haben, dann wollen wir natürlich auch noch über die internationalen Chancen der beiden österreichischen Vertreter sprechen. Der LASK auswärts bei Saint-Gilloise gefordert, Tabellenführer aus Belgien, haben schon aufgezeigt, auch in den vergangenen beiden Jahren. Wie siehst du da die Möglichkeiten für die Linzer?
Sehr interessante Mannschaft, Saint-Gilloise, weil die geben auch immer von Saison zu Saison die besseren Spieler ab. Boniface zum Beispiel ist ja jetzt in Deutschland
aktiv,
bei Leverkusen, richtig. Also und da noch ein paar andere, Didi Thoma etc. etc. Aber trotzdem haben sie wirklich dort ein Spielkonzept entwickelt mit den neuen Spielern, das nahtlos übergegangen ist von der alten Saison. Sie sind extrem erfolgreich, was das Tore-Schießen betrifft. Pro Spiel machen die 3-4 Treffer dort in Belgien. Das ist nicht ohne. In Belgien verteidigen sie auch.
Sehr viele Optionen.
Richtig.
Ich glaube, Gustav Nilsson, der zentrale Stürmer.
Nilsson hat sehr viele Tore schon erzielt, richtig. Also die haben wirklich mit dem 3-4-3, das sie dort spielen, Top-Leute, aber eine Schwäche. Das ist ihre defensive Arbeit. Daher, meine Hoffnung ist, dass der LASK dort das Unentschieden holt, um in der Balance zu bleiben und dann im Heimspiel Saint-Gilloise zu besiegen. Das prophezeie ich hier.
Ja, und der LASK braucht ja unbedingt Punkte, denn nach den ersten beiden Spielen, gut, jetzt gegen den FC Liverpool war jetzt nicht so viel zu erwarten zu Hause, aber beim FC Toulouse wäre schon was möglich gewesen für die Oberösterreicher. Und ich möchte noch ganz kurz auf einen Spieler von Saint-Gilloise eingehen. Das ist mein Lieblingsspieler in der Europa League. Weißt du, welcher das vielleicht ist, wenn du schon über die Verteidiger sprichst? Sein Bruder spielt beim FC Liverpool.
Ja, das ist McAllister.
Und sein Max. Vorname? Kevin.
Kevin.
Kevin McAllister, falls Sie den Film nicht gesehen haben, Kevin allein zu Hause, der hat damals auch tatsächlich Kevin McAllister
geheißen. Wegen dieses Films habe ich aufgehört, Fernsehen zu schauen.
Finde ich eine wunderbare Geschichte. Andi, Sturm Graz gefordert zu Hause gegen Atalanta. Brauchen wir über die Qualität von Atalanta überhaupt diskutieren?
Nein, sie waren schon mal besser. Sie haben einmal vor 2-3 Jahren wirklich eine richtig gute Mannschaft gehabt mit Iličić, mit den kolumbianischen Mittelstürmern. Da war sie den Zapata, Dusan Zapata und so. Also da waren sie richtig stark. Sie haben jetzt immer noch eine richtig gute Mannschaft, keine Frage. Aber in der momentanen Situation und in der Form, wie Sturm ist, ist es einmal ein richtig cooler Gegner, weil das ist da müssen sie noch einmal über sich hinauswachsen, noch eine Spur besser spielen, also in der österreichischen Liga, dass sie Atalanta besiegen können.
Ja, Andi, du musst am Donnerstag schon um 18 Uhr einschalten und meine Analyseszenen betrachten von Atalanta.
Da freue ich mich schon drauf.
Da haut es das High over. Die spielen das, was ich beim letzten Podcast gesagt habe, nicht den Fußball des 23. Jahrhunderts, aber den schon des 22.
Wie genau sieht der aus? Oder dass du jetzt so viel...
Nein, nicht.
Wer hat das denn jetzt gern
wissen? Nicht vorweg.
Das muss ich jetzt wissen. Ich weiß nicht, ob ich nicht irgendwo auf einer Reise bin, weil ein paar Spieler spielen.
Mit Sky Go kannst du das alles anschauen.
Ist das positiv gemeint? Mann gegen Mann?
Ja, du bist schon am richtigen Weg.
Naja, so haben sie ja jetzt.
Also Atalanta, um jetzt einen kleinen Schritt vorwegzunehmen.
In der gegnerischen Hälfte raus.
Die spielen da phasenweise Manndeckung am ganzen Feld.
Na und vor allem, Christian hat es bei uns im Podcast gesagt, sie können ja so gut wie alles. Also sie können den Gegner aus einem tiefen Block praktisch herauskombinieren lassen, dann auch sehr früh draufgehen. Der Trainer, auch sehr bekannt. Weißt du, wie er heißt?
Gasperini.
Ja.
Entschuldigung.
Aber was zeichnet Atalanta aus? Ist es diese Variabilität? Und vor allem, wenn man sich den Kader ansieht, so von meinem Gefühl her, ich habe mir das jetzt einmal durchgesehen, gefühlt 24 Nationalteamspieler in einem Kader, vom Qualitätsverlust kann da nicht die Rede sein.
Atalanta beschreitet allerdings auch einen Weg, ähnlich wie es andere auch tun, dass sie die Besten dann auch immer wieder verkaufen für sehr gutes Geld, Stichwort Højlund, aber auch andere sind schon von Atalanta weggegangen, um ein sehr gutes Transfererlös für Atalanta zu erzielen. Heißt also für meinen Geschmack, die holen sich schon ganz genau Spieler, die top sind, aber im Wissen, das ist wieder der nächste Schritt, den wir verkaufen können. Lukman zum Beispiel. Die Kettelehre hat man von Milan geholt. Also das sind ja nicht irgendwelche. Dann hast du einen Zappa Costa rechts, einen Derun, einen Ederson und die Cimisti, der Innenverteidiger. Das sind Top-Leute.
Scalvini heißt es, oder?
Ja. Darf ich da noch was erzählen?
Ich meine, das klingt jetzt ein
bisschen... Tolloi, der rechte Verteidiger. Klingt
vielleicht ein bisschen überheblich, aber ich war ja israelischer Nationaltrainer und da haben wir mit Dreierkette gespielt. Und da habe ich viel Zeit in Israel gehabt und da habe ich mir die Spiele von Atalanta sehr, sehr oft angeschaut. Ich meine, ich will jetzt nicht Israel, meine Mannschaft, vergleichen mit Atalanta, wie Erfolge. Aber da war für mich schon von den Trainern von Gasperini, da will man schon das eine oder andere irgendwie abschauen wollen, weil wie du da gesehen hast, wie der Innenverteidiger tief in der anderen mit seinen Stürmer mitgeht, das ist genau das, was der Freddy gesagt hat. Und ich habe aber ehrlich gesagt die letzten ein, zwei Jahre jetzt nicht mehr so verfolgt. Darum habe ich jetzt nicht mehr gewusst, was er meint mit 22.
Die Chemisti werden wir morgen wirklich sehen, eine Szene, die das genau beschreibt.
Ja, wir sind auf jeden Fall sehr gespannt. Aus österreichischer Sicht ist erlaubt. Wir drücken unseren drei Vertretern die Daumen, auch wenn es nicht einfach wird, für die Salzburger auswärts bei Inter Mailand.
Für alle drei wird es schwer, aber...
Saint-Gilloise, LASK, die Auswärtsaufgabe und dann Sturm Graz mit dem Heimspiel gegen Atalanta Bergamo. Alfred, wir freuen uns schon auf den Super-Donnerstag. Und Andi, du bist, glaube ich, am Mittwoch bei der Champions League im Einsatz?
Genau, ja.
Ja, und die Zeit verfliegt. Wir haben natürlich nicht alle Themen durchbekommen, ist ja eh klar, so wie immer, aber ich möchte mich recht herzlich bei euch bedanken. Vielen Dank, Andi, fürs heutige Dabeisein beim Videopodcast. Und Alfred, natürlich auch vielen Dank an dieser Stelle an deine Expertisen. Und wie gesagt, ich freue mich dann schon auf deine Analysen bzw. Vorbereitungen, was Atalanta-Bergamo betrifft. Ja, und damit sage ich dann vielen Dank an Sie, werte Zuseherinnen und Zuseher, fürs Dabeisein beim Audiobeweis-Videopodcast, heute zum zweiten Mal der Fall gewesen. Und Sie haben es ja schon gehört, Champions League, Europa League, auch die Conference League sehen Sie auf Sky Sport Austria. Dazu dann auch noch die österreichische Bundesliga, am Samstag die Spiele aus der deutschen Bundesliga, Premier League, Fußballherz. Was willst du eigentlich mehr? Also vielen Dank fürs Dabeisein. Verbringen Sie noch einen angenehmen Tag und ich freue mich schon auf das nächste Mal beim Der Audiobeweis.
Das war Der Audiobeweis. Danke fürs Zuhören. Hört auch das nächste Mal wieder rein.